Dies ist es, was Obadja geschaut hat. So spricht Gott der Herr über Edom. Wir haben vom Herrn eine Botschaft gehört. Ein Bote ist unter die Heiden gesandt. Wohlauf, lasst uns wieder Edom streiten. Siehe, ich habe dich gering gemacht und sehr verachtet unter den Völkern. Der Hochmut deines Herzens hat dich betrogen, weil du in den Felsenklüften wohnst, in deinen hohen Schlössern, und du sprichst in deinem Herzen, wer will mich zu Boden stoßen? Wenn du auch in die Höhe führest wie ein Adler und machtest dein Nest zwischen den Sternen, dennoch will ich dich von dort herunterstürzen, spricht der Herr. Wenn Diebe oder Räuber nachts über dich kommen, wie sollst du dann zunichte werden? Ja, sie sollen stehlen, bis sie genug haben. Und wenn die Weinleser über dich kommen, so sollen sie dir keine Nachlese übrig lassen. Wie sollen sie Esau durchsuchen und seine Schätze aufspüren? Alle deine Bundesgenossen werden dich zum Lande hinausstoßen. Die Leute, auf die du deinen Trost setzt, werden dich betrügen und überwältigen. Die dein Brot essen, werden dich verraten, ehe du es merken wirst. Was gilt's, spricht der Herr. Ich will zur selben Zeit die Weisen in Edom zunichte machen und die Klugheit auf dem Gebirge Esau. Auch deine starken Theman sollen verzagen, auf dass alle auf dem Gebirge Esau ausgerottet werden durch Morden. Und des Frevels willen an deinem Bruder Jakob begangen, sollst du zu Schanden werden und für immer ausgerottet sein. Zu der Zeit, als du dabei standest und sahst, wie Fremde sein Heer gefangen weggeführten und Ausländer zu seinen Toren eingezogen und über Jerusalem das Los warfen, da warst du wie einer von ihnen. Du sollst nicht mehr herabsehen auf deinen Bruder zur Zeit seines Elends und sollst dich nicht freuen über die Söhne Juda zur Zeit ihres Jammers und sollst mit deiner Mund nicht so stolz reden zur Zeit ihrer Angst. Du sollst nicht zum Tor meines Volks einziehen zur Zeit seines Jammerns. Du sollst nicht herabsehen auf sein Unglück zur Zeit seines Jammers. Du sollst nicht nach seinem Gut greifen zur Zeit seines Jammers. Du sollst nicht stehen in der Flucht wegen, um seine Entronnenen zu morden. Du sollst seine Übriggebliebenen nicht verraten zur Zeit der Angst. Denn der Tag des Herrn ist nahe über allen Heiden. Wie du getan hast, sollst du wieder geschehen. Und wie du verdient hast, so soll es auf deinem Kopf kommen. Denn wie ihr auf meinen heiligen Berge getrunken habt, so sollen alle Heiden täglich trinken. Ja, sie sollen saufen und ausschlürfen und sollen sein, als wären sie nie gewesen. Aber auf dem Berge Zion werden Gerettete sein, und es soll heilig sein, und das Haus Jakob soll seine Besitzer besitzen. Und das Haus Jakob soll ein Feuer werden, und das Haus Josef eine Flamme, aber das Haus Esau Stroh. Das werden sie anzünden und verzehren, so dass vom Haus Esau nichts übrig bleibt. Denn der Herr hat's geredet, und sie werden das Südland, das Gebirge Esaus besitzen und das Hügelland im Land der Philister. Ja, sie werden das Gefilde Ephraims und das Gefilde Samarias besitzen und Benjamin das Gebirge Gilead. Und die Weggeführten von Israel werden die Städte der Kanaaniter bis zum Zapat besitzen und die Weggeführten von Jerusalem, die in Sepharad sind, werden die Städte im Südland besitzen. Und es werden die Geretteten vom Berg Zion kommen, um das Gebirge Esau zu richten. Und die Königsherrschaft wird des Herrn sein. Jonathan, wenn du jetzt noch nach vorne kommst, dann bete ich noch mit dir und dann überlasse ich dir das Feld. Himmlischer Vater, du siehst, wir haben einen langen Text, vielleicht auch einen schwierigen Text gelesen. Aber Herr, sprich du durch Jonathan zu uns, sprich zu unseren Herzen und segne uns die Zeit jetzt. Amen.
Eine Untersuchung der Bundesanstalt für das Straßenwesen aus dem Jahr 1989 und aktuellere Zahlen habe ich dafür leider nicht gefunden, hat ergeben, dass 1989 bei einem Verkehrsunfall zwischen 16 und 26 Schaulustige anwesend waren. Und diese Ergebnisse sind jetzt ein bisschen älter. Ihr wisst ja auch alle wahrscheinlich nochmal älter als ich, vielleicht sogar älter als manch anderer hier im Raum. Aber sie zeigen uns etwas, was ja auch in den letzten Jahren immer wieder in der Presse, auch gerade im Sommer, diskutiert wurde und was vielleicht auch ganz zu Recht diskutiert und angesprochen wurde, nämlich, dass es bei Unfällen, bei großem Leid, was Menschen widerfährt, dass dort oft Schaulustige auf die Bühne kommen. Dass Schaulustige dabei sind, zuschauen, gaffen, sich vielleicht auch lustig machen über die Opfer. Und das ist ganz zu Recht, denke ich, angesprochen worden und problematisiert worden. Unbeteiligte Zuschauer sind nämlich in der Regel nicht diejenigen, die den Krankenwagen rufen. Die unbeteiligten Zuschauer, Gaffer, sind in der Regel nicht diejenigen, die erste Hilfe leisten oder die sich tatsächlich für Verletzte interessieren. Manchmal stehen sie den Sanitätern im Weg, sie verhindern, dass den Kranken, dass den Unfallopfern geholfen werden kann. Und oft genug meinen sie, das Ganze auch noch kommentieren zu müssen. Und auch die Bibel kennt tatsächlich genau dieses Problem von Menschen, die zuschauen, wie andere leiden, von Gaffern. Und die Bibel spricht hier nicht nur zu einem oder zu einer kleinen Gruppe von Gaffern, die Bibel kennt ein ganzes Volk von Schaulustigen, von scheinbar unbeteiligten Schaulustigen, zu denen dieses Buch geschrieben ist. Und diese Zuschauer haben aber nicht irgendwie zufällig einen Unfall beobachtet, haben dann kurz angehalten, ein paar Fotos gemacht, vielleicht noch was Dummes gesagt und sind weitergefahren. Diese Zuschauer haben voller Schadenfreude zugeschaut, wie ihre Verwandten, wie Gottes Volk gelitten hat. Und vielleicht fragst du dich heute Morgen, Jonathan, was hat dieses definitiv nicht an mich adressierte Buch denn eigentlich mit mir zu tun? Es steht eben in der Bibel, da kommen wir ja nicht drum rum. Dann kann man das einmal im Jahr vielleicht in seiner Bibellese durchlesen, das schafft man ja in 7 Minuten und dann machen wir weiter. Und tatsächlich, Obadja ist das kürzeste Buch des Alten Testaments und scheinbar auch das einzige, das nicht an Gottes Volk adressiert ist. Und auch die Botschaft richtet sich erstmal scheinbar nicht an Gottes Volk. Das, was hier beschrieben wird, das, was hier passiert ist, das ist an ein Volk gerichtet und adressiert, das es mittlerweile schon lange nicht mehr gibt. Und trotzdem zeigt uns dieses Buch ganz anschaulich ein Grundproblem unseres Herzens, ein ganz elementares, nämlich wie Stolz und Arroganz in unserer Beziehung zu anderen, zu unseren Mitmenschen, zu unseren Mitgeschwistern in der Gemeinde ein Hinweis und ein Anzeichen dafür sind, wie unsere Beziehung zu Gott oft aussieht. Und die Edomiter, an die dieses Buch hier gerichtet ist, sie waren gleichgültige und stolze Schaulustige. Und an Edom zeigt uns Gott, wie er Stolz sieht und vor allem, wie er uns davon befreit. Wir könnten auch einfach ganz vereinfacht sagen, dieses Buch hier müssen wir vielleicht nicht mal mit der Prophet Obadja überschreiben, wir könnten auch sagen, es ist das Evangelium nach Obadja. Und es ist ganz besonders wichtig, wenn wir dieses Buch richtig verstehen wollen, dass wir nicht fragen heute Morgen, wie kann ich es möglichst vermeiden, so schlimm zu sein wie diese Edomiter, so schlimm wie solche Leute, die sich so verhalten, oder so gleichgültig zu sein wie die Edomiter. Die Frage, die wir stattdessen stellen müssen, um dieses Buch wirklich zu verstehen, ist, wie kann Gottes Sicht auf meinen Stolz mir helfen, wenn ich immer wieder so stolz und gleichgültig wie Edom bin? Ich hoffe, ihr bemerkt den Unterschied, den das macht. Der ist sehr essentiell, wenn wir die Frage anders stellen. Gott setzt nicht voraus, dass wir so sein könnten wie Edom, Gott setzt voraus, dass wir sehr oft, vielleicht auch meistens, so sind wie Edom. Und folglich zeigt sich Gottes Sicht auf deinen, auf meinen, auf unseren Stolz zuerst einmal an seinen Konsequenzen. Denn dein Stolz hat Konsequenzen. Das seht ihr in den Versen 1 bis 10 und 15 bis 18, wenn ihr mit reinschauen wollt. Gleich zu Beginn, wenn wir über dieses Buch nachdenken gemeinsam, stellt sich uns ja wirklich mal grundlegend die Frage, wer sind diese Leute denn eigentlich? Was haben die so Schlimmes gemacht, dass Gott so drastisch mit ihnen reden muss? Und da hilft es ein bisschen zu wissen, wer die Edomiter eigentlich sind. Auch was ihre Beziehung zu Gottes Volk ist. Und die Edomiter sind das Volk, das von Esau, dem anderen Sohn Isaaks, abstammt. Und wenn die Israeliten damals von Edom oder Esau gesprochen haben, da denken sie auch immer erstmal an Esau, diesen Bruder ihres Vorfahren, der Gottes Segen eingetauscht hat für einen Linseneintopf. Oder wie die Edomiter verhindert haben, dass Israel aus Ägypten ausziehen kann. Sie wollten nur durchziehen durch das Gebiet der Edomiter. Und die Edomiter haben gesagt, wir wollen euch hier nicht haben. Ihr dürft hier nicht durch. Wir wollen euch nicht helfen. Wir wissen, wir sind verwandt mit euch, aber nein, mit euch wollen wir nichts zu tun haben. Und meistens schildert uns die Bibel das Verhältnis zwischen Israel und Edom als zwiegespalten. Auf der einen Seite sehen wir, ja, die Edomiter sind die Brüder oder die Verwandten, wir könnten vielleicht auch sagen die Cousins fünften Grades irgendwie von Israel. Und nein, das Verhältnis ist meistens äußerst schlecht. Das zeigt sich schon daran, dass die Edomiter ganz woanders wohnen als Gottes Volk. Die Edomiter wohnen im Gebirge. Und deswegen, wenn ihr in eure Bibel schaut, werden sie in den Versen 3 bis 4 mit einem Adler verglichen, der sein scheinbar unerreichbares und sicheres Nest in den Felslöchern gebaut hat. Edom, die Edomiter, die können ganz bequem vom Gebirge herunterschauen auf jeden, der sich ihnen nähert, und sie sind offensichtlich unangreifbar. Und zu diesem Volk sagt Gott, euch werde ich aus eurem Nest, aus eurer sicheren Festung in den Felsen herunterstürzen. Warum? Die Antwort finden wir gleich hier in Vers 3, wegen des Stolzes und der Arroganz von Edom. Der Übermut deines Herzens hat dich betrogen, dich, der in den Schlupfwinkeln der Felsen wohnt, in der Höhe seinen Sitz hat. Die Edomiter haben sich beteiligt damals, das müssen wir hier verstanden haben, an der Zerstörung und an der Eroberung von Juda und der Hauptstadt Jerusalem. Vers 10. Die Edomiter sind gewalttätig geworden gegen ihren Bruder Jakob, gegen Gottes Volk. Die Babylonier haben Israel überrannt. Das war damals die Supermacht der damaligen Welt. Wir könnten sie vergleichen, vielleicht mit den, als ob das die USA, Russland und China zusammen wären, die vielleicht ein so beschauliches und nettes kleines Land wie Luxemburg oder Liechtenstein angreifen. Aussichtslos. Und bei dieser gnadenlosen Eroberung haben die Edomiter geholfen. Und durch den ganzen ersten Teil dieses Buches macht Gott deutlich, wie verheerend und endgültig die Zerstörung Edoms sein wird. Die Edomiter, die sind, wie wir es gehört haben, in Versen 3 und 4, wie ein Adler, der in den Felsen wohnt. Scheinbar unerreichbar, in einem Nest, an das niemand herankommt. Und selbst wenn man schwindelfrei ist, kommt man nicht ran. Die Edomiter sind sicher, das denken sie zumindest. Sie sagen sich, wir haben uns hier eingemauert, uns kann niemand was anhaben, an uns kommt niemand ran. Aber Gott sagt ihnen, bei euch wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Ihr werdet Konsequenzen für euren Stolz ertragen müssen. Und Sünde hat in unserer Welt normalerweise Konsequenzen, wie eigentlich alles. Als ich zum Beispiel noch ein kleiner Junge war, oder ich denke, ihr werdet das auch noch mal miterlebt haben, ein, zwei Mal, ich glaube, ich bin ich auch hier mit einem Gips aufgetaucht. Es gab Jahre, da war meine Mutter mit uns 13 Mal in der Notfallaufnahme, hat sie mal gesagt, mit meinem Bruder und mir, weil wir immer irgendwas hatten. Irgendwie haben wir uns mit einem Stock den Kopf eingeschlagen oder so ähnlich, oder den Arm gebrochen. Und normalerweise, wenn man dann in der Notaufnahme war, die Wunde verarztet worden ist, dann vernarbt sie nach einigen Wochen. Und Wunden brauchen Zeit, um zu heilen. Wir haben Schmerzen während des Heilungsprozesses und die Narben erinnern uns daran, dass da mal was war. Und so ähnlich ist das auch mit den Konsequenzen, die Sünde in unserer Welt hat. Edoms Stolz ist sozusagen wie so eine Wunde. Und die Narbe davon sind die Konsequenzen, die sie für ihren Stolz tragen. Was die Edomiter aber am meisten erschrecken sollte, ist nicht, dass Gott ihnen sagt, in absehbarer Zeit kommen die Babylonier, eure ehemaligen Freunde, und überrennen euch. Sondern was die Edomiter erschrecken sollte, ist, dass Gott die Babylonier sendet. Wenn ihr nochmal reinschaut in eure Bibel, ab Vers 2, Gott sagt zu den Babyloniern, zu den Edomitern, ich habe dich klein gemacht. Ich werde dich von dort hinabstürzen. In Vers 5, werde ich nicht an jenem Tag, spricht der Herr, die Weisen aus Edom vertilgen. In Vers 8, die Konsequenzen, die die Edomiter erleben werden, die sind wirklich real. Und sie haben etwas mit ihrem Stolz gegenüber Juda zu tun. Vers 15, wie du getan hast, könnten sagen, deinem Bruder gegenüber, wird dir getan werden. Dein Tun wird auf deinen Kopf zurückkehren. Ich denke, hier müssen wir auch sagen, wir tun uns manchmal sehr schwer und wir sind auch wirklich zu Recht bewusst vorsichtig, Dinge, die wir erleben, die andere erleben, als Strafe Gottes zu deuten. Dafür gibt es kein Muster, dafür gibt es keine Regel, kein System. Zwei Beispiele aus der Bibel verdeutlichen das. Als David Ehebruch begangen hatte und Uriah hat töten lassen, ist als Konsequenz sein Kind gestorben, im Mutterleib. Und David weiß, dass das die Konsequenz dafür ist. Das macht Gott ihm deutlich. Hiob auf der anderen Seite hat sich nichts zu Schuld kommen lassen und er erlebt trotzdem Leid. Und das beschäftigt ihn während dieses ganzen Buches eigentlich. Und wir können nicht automatisch auf das eine oder das andere schließen. Und wir sollten aber prinzipiell bereit sein, unser Herz zu prüfen. Denn Stolz ist ein Grundproblem unseres Herzens, auch bei weniger dramatischen Umständen im Leben. Und wir sehen durch die ganze Bibel und auch hier in diesem Buch, Gott ist bereit, Sünde und auch Stolz, vielleicht sogar als die größte und die Ursünde, zu vergeben. Und Gott will Sünde vergeben, wenn wir durch Jesus zu ihm kommen. Aber solange wir in einer gefallenen Welt leben, erleben wir sehr oft und spüren wir oft genug die Folgen von Sünde. Bei Edom waren das damals die Babylonier. 30 Jahre, nachdem die Edomiter gedacht haben, der Letzte lacht am besten, hatten sie selber nichts mehr zu lachen. Sie hatten sich mit den Babyloniern über die Zerstörung von Jerusalem gefreut. Und auf einmal sagt Gott ihnen schon voraus, in Vers 7, bis an die Grenze haben dich getrieben alle deine Bundesgenossen. Betrogen, überwältigt haben dich deine Freunde, die dein Brot aßen. Sie legten eine Fußangel unter dir aus. Es ist keine Einsicht in ihm. In diesem ersten Teil des Buches, und hier wird das, glaube ich, auch sehr praktisch, sehen wir eigentlich, es geht gar nicht so sehr um Juda, es geht auch gar nicht um Edom. Es geht um Gott. Dreimal sagt Gott den Edomitern, ich werde das tun. Du, Edom und auch Juda, ihr seid nicht Opfer eures Schicksals. Und indem Gott Edoms und unseren Blick auf sich lenkt, bringt uns Gott folgende zwei Dinge bei. Zum einen ist unser Problem mit Stolz anderen gegenüber immer zuerst und schlussendlich ein Problem mit Gott. Und Obadja zeigt uns hier sehr praktisch, Gott ist niemals der Grund unserer Misere, sondern Gott ist die Hoffnung, aus unserer Misere wieder herauszukommen. Und Obadja zeigt uns, manchmal müssen wir darauf warten, dass Gott eingreift. Das ist es, was Juda eigentlich tut. Juda erlebt gerade schwerstes Leid durch andere. Fragt sich, guckt Gott nur zu. Und genau solches Leid dürfen und sollen wir Gott klagen. Das sagt er hier nicht so explizit. Aber es ist eine ganz logische Folge daraus. Viel schwieriger ist es dann nämlich, Gott selbst nicht anzuklagen, Gott will, dass wir ihm unser Leid klagen, wenn wir unter dem Stolz anderer leiden. Gott sagt nur, falsch wäre es, wenn du mich anklagst. Wenn du zum Beispiel unter solchen Konsequenzen leidest und damit ringst, kannst du auch von jemand hier in der Gemeinde lernen, der vielleicht nicht erklären kann, warum er gerade leidet. Jemand, der sagt, ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Ich weiß nicht, warum es mir gerade so geht. Wir können das, glaube ich, sehr oft erklären, wenn wir mit Konsequenzen von unserem Fehlverhalten, von unserer Sünde leben müssen. Das wird uns oft sehr schnell klar. Und dann sind wir vielleicht auch geneigt, Gott anzuklagen und sagen, andere haben es noch schlimmer gemacht, Gott. Warum muss jetzt ich gerade das ertragen? Und dann zeigt Gott uns durch Obadja, lerne vielleicht auch gerade von jemand, der nicht erklären kann, warum er leidet, aber der Gott nicht anklagt und sagt, ich will an Gott festhalten, ich will Gott lieben. Und ich erwarte voller Hoffnung Gottes Eingreifen. Gott warnt uns aber auch vor falschen Freunden und Sicherheiten. Gott ist nämlich unsere Hoffnung, mit den Folgen unserer Sünde umzugehen und nicht andere. Die Edomiter haben vielleicht noch gedacht, was passiert hier? Warum wenden sich meine alten Freunde gegen mich? Mit denen habe ich doch zusammen die anderen niedergemacht. Wir haben doch geschaut, dass wir Juda klein halten. Und warum verhalten sich die Babylonier uns gegenüber jetzt auf einmal so, wie sie sich Juda gegenüber verhalten haben? Wir sollten niemals an falschen Sicherheiten festhalten und unsere Hoffnung darauf setzen, dass sie uns helfen, mit den Konsequenzen unserer Sünde umzugehen. Und das fordert etwas von uns, Gott dann auch zu bitten, uns etwas wegzunehmen oder uns entsprechend zu erziehen, wo wir ihm nicht genug vertrauen. Das sollte niemals heißen, dass wir Freundschaften mit anderen oder Beziehungen zu anderen Menschen einfach aufgeben. Aber wir sollten uns genau davor auch hüten, wenn sie ein Einfallstor dafür sind, an Gottes Willen blind vorbeizuleben, so wie Edom das getan hat. Blind zu sein für Gott selbst, weil andere blind sind für Gott. Wenn du gerade mit schwierigen Umständen zu kämpfen hast, vielleicht auch als Konsequenz deiner Sünde, ob das jetzt verschuldet ist oder unverschuldet, dann sagt Gott dir hier sehr klar, vertrau nicht auf das, was keinen Halt gibt, auf falsche Sicherheiten. Bei Edom waren das die Babylonier. Ich weiß nicht, was es bei dir sein kann, aber vertrau nicht auf das, was keinen Halt gibt, sondern vertrau auf Gott. Gott hält die fest, die ihm vertrauen. Gott hilft denen, die ihm vertrauen. Wir kommen zum zweiten Punkt. Dein Stolz verursacht Leid. Das seht ihr in den Versen 11 bis 14. Edoms Stolz hat Edom zuerst einmal blind gemacht für die Heiligkeit Gottes, für seine Gerechtigkeit und auch für seine Schönheit. Und das zieht sich in der Bibel wie ein roter Faden durch die Geschichte dieses Volkes. Die Gleichgültigkeit Edoms fängt an mit Esau, mit dem Vorfahren. Er hat Gottes Segen nicht wertgeschätzt. Er hat Frauen geheiratet, die nicht zu Gottes Volk gehört haben. Und als Israel aus Ägypten in das verheißene Land ziehen wollte, versperren Esaus Nachkommen ihren Verwandten den Weg dorthin. Manchmal waren die Edomiter mit Israel verbündet, aber im Zweifelsfall haben sie was getan. Sie haben sich immer auf die Seite der Feinde von Gottes Volk gestellt. Schlussendlich immer auf die Seite der Feinde Gottes. Und das sehen wir in den Versen 10 bis 14. Schaut dafür gerne nochmal in eure Bibel mit hinein. 10-mal erwähnt Obadja hier den Tag. Für Juda ist es der Tag des Missgeschicks, der Tag der Not, der Tag des Verderbens. Es ist ein Tag von Demütigung und Erniedrigung. Wir müssen uns hier vorstellen, was passiert? Gottes Volk wird gekidnappt. Gottes Volk wird verschleppt. Es ist der Tag, an dem Jerusalem, der Ort, an dem die Menschen Gott anbeten sollen, der Ort, wo Gott Menschen begegnet, wo Menschen eine Beziehung zu Gott aufnehmen können. Dieser Ort wird niedergebrannt und zerstört. Es ist einer der traurigsten Tage, den die Menschheit bis dahin erlebt hatte. Es ist ein Tag, an dem eigentlich auch Edom weinen müsste. Wenn die Edomiter noch irgendwie wüssten, wer dieser Gott ist, der sich auch Esau einmal gezeigt hatte. Aber wir sehen etwas ganz ganz Erschreckendes. Die Edomiter erschrecken nicht, als ihre Verwandten umkommen. Stattdessen freuen sie sich über den Mord, den die Babylonier begehen. Die Edomiter helfen nicht, als ihre Verwandten zu ihnen fliehen wollen. Stattdessen blockieren sie wieder einmal den Weg, damit Überlebende nicht fliehen können. Und die Edomiter weinen nicht, während Tausende ihrer Verwandten verschleppt werden. Stattdessen verspotten sie die, die am meisten leiden. Und dass Gott sein Gericht an Juda vollzogen hat, das hat er vorher schon durch die Propheten angekündigt. Das war nichts Neues. Das war vorhersehbar. Und das stand damals schon vollkommen außer Frage. Und genau deshalb muss Juda eigentlich auch gar nicht so sehr von den Edomitern daran erinnert werden, nach dem Motto, übrigens, ihr bekommt jetzt eins auf den Deckel von Gott. Obadja muss nicht daran erinnert werden. Und der Letzte, der daran erinnert werden müsste, ist Gott selbst. Aber Edom muss an etwas erinnert werden. Spätestens jetzt war es an der Zeit für Edom umzukehren. Warum? Weil in all dem, wie Edom über Juda spricht, über seine Mitmenschen, sich eigentlich ganz unverkennbar zeigt, wie erschreckend wenig die Edomiter Gott kennen. Vers 13: Komm nicht in das Tor meines Volkes am Tag ihres Verderbens, gerade du, sieh nicht schadenfroh auf sein Unheil am Tag seines Verderbens. Strecke deine Hand nicht aus nach seiner Habe am Tag seines Verderbens. Gott sagt, ihr vergreift euch gerade an meinem Volk und eigentlich zeigt ihr damit, dass ihr euch am liebsten an mir vergreifen würdet, dass euer Stolz eigentlich zeigt, dass ihr ein Problem mit mir habt und ein Problem mit mir haben wollt. Und Edom beteiligt sich an der Zerstörung von Gottes Volk. Und manchmal sind wir geneigt, glaube ich, dass an unserem Verhalten, an dem Leid, das unser Stolz verursacht, anderen gegenüber, wird erkennbar, wie wir eigentlich über Gott denken. Oder wie wir zumindest in unserem Herzen über Gott denken, was manchmal ein bisschen zurückhalten, aber es dann doch irgendwie hervorbricht. Und als Student muss ich ja immer wieder auch mal mit dem Bus oder mit dem Zug fahren. Und da hat man das besondere Vorrecht, immer auch mal wieder Kinder zu beobachten, die sich nicht benehmen können. Kinder, die vielleicht auch jeden Tag mit demselben Zug, mit demselben Bus fahren. Und irgendwann fängt man dann an, sich vorzustellen, wer sind eigentlich die Eltern dieser Kinder, wenn sich schon die Kinder so benehmen. Dann frage ich mich, was sind das für Leute, die solche Kinder haben? Okay, jetzt hat er das und jenes gesagt. Das wird er wahrscheinlich bei seinem Vater gelernt haben oder bei seiner Mutter. Der Vater ist bestimmt so oder so ähnlich. Vielleicht geht das euch auch so, wenn ihr eure Kinder zur Schule bringt oder eure Enkelkinder abholt. Es gibt immer Kinder, vielleicht nicht eure eigenen, die sind schlecht erzogen. Die benehmen sich manchmal auch daneben. Und irgendwie stellen wir uns vor, wie müssen ihre Eltern sein, weil die Kinder ja so sind. Und jetzt stell dir vor, du würdest die Eltern dieser Kinder treffen und du merkst, manchmal fällt der Apfel doch recht weit vom Stamm. Irgendwas ist da mal schief gelaufen, aber die Eltern leiden selber unter dem Verhalten ihrer Kinder und wünschen sich das eigentlich anders. Und dass wir so urteilen, passiert auch uns wirklich schneller, als wir oft denken. Dass wir an dem, wie wir mit anderen umgehen, unserem Bild von anderen eigentlich deutlich machen, wie wir über Gott denken, wie wir mit Gott leben. Und das zeigt uns über unser Herz, dass es immer Bereiche unseres Lebens gibt, wo wir in der Gefahr stehen, Gott auszusperren. Wo wir nicht mehr bereit sind, uns von Gott korrigieren zu lassen, wo wir vielleicht auch besser von uns denken, als wir oft sind. Und das wird deutlich an unserem Umgang mit Gottes Geschöpfen und vielleicht in ganz besonderer Weise mit Gottes Kindern. Edom verachtet und verhöhnt seinen Bruder Juda, als es diesem am schlechtesten geht. Und eigentlich machen sich die Edomiter damit über Gott lustig. Praktisch zeigt uns das, wenn es um Sünde geht, ist es immer gefährlich, sich als unbeteiligten Zuschauer oder spöttischen Kommentator zu verstehen. Wenn du zum Beispiel konkret siehst, wie jemand in der Gemeinde die leidvollen Konsequenzen für seine Sünde erfährt, dann ist unsere erste Reaktion sehr häufig, dass wir sowas sagen wie, das hat er davon. Er muss sich nicht wundern, ich habe es ihm gleich gesagt. Ich habe ihm 300 Mal bestimmt gewarnt und er hat es trotzdem gemacht. Es kann aber auch einfach damit beginnen, dass wir die Augen verdrehen oder wegschauen, weil wir das Leben von einem anderen vielleicht gerade nicht so glatt läuft wie unseres. Oder wir werden ungeduldig und fragen irgendwann, vielleicht auch nur ganz still in unserem Herzen, kann er sich nicht endlich mal zusammenreißen? Ich habe es doch schon mal gesagt. Und in diese Wunde unseres Stolzes kann Gott seinen Finger dann sehr, sehr tief hineinlegen. Das Verhängnisvolle an Stolz ist ja gerade, dass es eine Wunde und Krankheit ist, für die wir oft blind sind, die wir gar nicht so sehr spüren oder die wir sogar für eine Stärke halten, anderen gegenüber. Und dann denken und handeln wir wie die Edomiter in Vers 3 und sagen zu uns selbst, ich bin absolut im Recht. Mir kann nichts passieren. Wer soll mich zur Erde hinabstürzen? Und die Haltung, die Jesus stattdessen in uns sehen will, die fragt immer zuerst, wenn es mir jetzt so gehen würde wie ihm, wie würde ich mir wünschen, dass andere mir da heraushelfen aus den Konsequenzen für meine Sünde? Und das ist das, warum wir eigentlich in der Gemeinde leben, damit wir einander danach konkret fragen können. Wenn wir sehen, andere erleben Konsequenzen für ihre Sünde, dass wir ihnen sagen, wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir beistehen? Gibt es vielleicht etwas, was du jetzt gerade brauchst? Vielleicht bist du aber auch jemand, der in letzter Zeit oder vielleicht auch in den letzten Jahren nur unter dem Stolz anderer oder ihrer Gleichgültigkeit leidet. Vielleicht betest du seit Jahren für eins deiner Kinder, für deine Enkelkinder und sie wollen nichts von Gott wissen. Oder andere Christen haben über dich Gerüchte in die Welt gesetzt. Und die Gerüchte machen mittlerweile die Runde und sind irgendwie schon, haben schon weitere Kreise gezogen. Und ich weiß, wir haben auch hier in der Gemeinde immer Geschwister, die unter dem Unverständnis und der Ablehnung ihrer Familie, ihrer Verwandten und ihrer Freunde leiden, gerade weil sie ihre Hoffnung darauf gesetzt haben, dass Gott ihnen aus ihrem Leid heraushilft, die nicht stolz gegenüber Gott sind, aber die leiden, weil sie ihr Leid demütig annehmen von Gott. Und durch Opatja sagt uns Gott heute Morgen in ganz besonderer Weise, dass er nicht ist wie Edom. Gott lacht nicht. Gott schaut nicht zu, wenn seine Kinder leiden, während du leidest. Gott nimmt unser Leid nicht nur wahr, zuckt mit den Schultern und sagt, ist eben so. Zu denen, die ihm vertrauen, gerade zu denen, die ihm vertrauen, während sie leiden, sagt Gott, mein Volk, meine Kinder, ich lasse euch nicht los. Wir haben das vorhin auch in diesem Lied gesungen. Christus hält uns fest. Das ist das, was wir bekennen als Gottes Kinder. Nicht die, die verspotten, haben das letzte Wort, sondern Gott. Und das sehen wir in besonders klarer und greifbarer Weise im dritten Abschnitt dieses Buches. Dein Stolz braucht Demut. Wir könnten auch einfach sagen, unser Stolz braucht Jesus. In seiner scheinbar dunkelsten und niederschmetterndsten Stunde gibt Gott Juda, seinem Volk, eine ganz unbeschreiblich große Verheißung. Dieses unwichtige, dieses kleine Volk, wir haben vorhin gesagt, vielleicht so groß wie Liechtenstein oder Luxemburg, es ist gerade vor der ganzen Welt von der absoluten Supermacht gedemütigt worden. Diesem Volk sagt Gott, ihr werdet weit über eure Grenzen hinaus wachsen. Und die Edomiter hören das und sagen, wieso denn? Wir haben doch gerade Teile von Juda besetzt, das ist jetzt unser Land. Was sagt Gott denn zu denen? Und plötzlich kündigt Gott sogar an, dass Edom zu Juda gehören wird. Und der Grund dafür liegt nicht darin, dass Gott Rachefantasien hat. Wenn wir sagen, dass Gott das letzte Wort hat, und damit endet auch dieses Buch, dann heißt das nicht, dass Gott einmal mit der Keule drüber geht und dafür sorgt, dass alles wieder ist wie vorher, sondern Gott sagt den Edomitern, so wie ihr lebt, könnt ihr nicht in meinem Land leben. So wie ihr seid, passt ihr nicht zu meinem Land, weil ihr mich nicht haben wollt. Die Edomiter wollen das Land, aber sie wollen Gott auf der anderen Seite nicht, den Gott, dem das Land gehört. Die Edomiter, wir könnten vielleicht auch allgemein sagen, stolze Menschen sind zu stolz, um Gott lieben zu wollen. Und darum kündigt Gott schon in Vers 7 an, bis an die Grenzen haben dich getrieben deine Bundesgenossen, betrogen überwältigt haben dich deine Freunde. die dein Brot aßen, sie legten eine Fußangel unter dir aus. Die Verbündeten, die vermeintlichen Freunde werden es betrügen. 30 Jahre später, ich hatte es schon einmal gesagt, nach Obadja hat Edom nichts mehr zu lachen. Dieses Volk hat es nicht mehr gegeben. Und jetzt fragen wir uns natürlich, ist hier die Geschichte vorbei? Die Geschichte Edoms, die Geschichte mit dem Stolz. Wie Gott Stolz sieht, wie Gott Stolz anspricht. Ich glaube nicht. Wenn wir heute in das Alte Testament lesen und wir lesen von diesem Segen, den Gott seinem Volk versprochen hat, wenn er sagt, ihr werdet dieses Land haben, wenn ihr in die letzten Verse des Buches schaut, ihr werdet sehen, was eigentlich passiert ist. Es klingt ein bisschen wie als Israel das erste Mal in das Land gezogen ist. Es zieht einen ganz großen Kreis und dieses Land wächst über seine Grenzen hinaus. Die konnten sich das gar nicht vorstellen, was da eigentlich passieren soll. Aber wenn wir vom Land lesen, können wir im Kopf behalten, dass sich diese Versprechen tatsächlich im Neuen Testament in viel größerer und großartigerer Weise in der Person Jesu erfüllt haben. In seinem Leben, in seinem Sterben, in seiner Auferstehung. Alles, was Gott damals verheißen hat, wir können uns das vorstellen, als ob das wie so eine Milchglasscheibe ist, die ein bisschen trüb ist. Und im Neuen Testament wird das klarer und wir sehen, es geht nicht einfach nur um ein Land. Es geht um Gott selbst. Und Gott hat sich gezeigt in Jesus. Und wenn Gott verspricht, dass jemand den Segen des Landes erben wird, dass jemand das ganze Land besitzen wird, dann sagt Gott nicht, dass es darum geht, eine besonders schöne Aussicht zu haben oder einen besonders großen Acker, sondern es geht darum, dass jemand durch Jesus Gottes Kind werden darf. Dass Gott jemanden, der stolz ist, von seinem Stolz befreien will, damit er zu Gott passt. Das Besondere am Land ist ja eben nicht, dass es besonders ist. Das Besondere am Land ist, dass der, dem es gehört, besonders ist. Das ist es, was den Edomitern nicht passt. Und darum verpassen die Edomiter mit Gott den größten Segen, den wertvollsten Segen des Landes, weil sie nicht zu Gott gehören wollen. Ich glaube, wir kennen alle das Sprichwort, wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. So funktionieren wir Menschen ja normalerweise oder automatisch. Irgendwie sehen wir, jemandem geht's schlecht und uns rutscht ganz leicht irgendein Kommentar, irgendein frecher Spruch dazu über die Lippen. Und so gehen auch wir Christen viel zu oft mit dem Leid anderer, mit der Sünde und mit den Schmerzen von anderen und gerade auch von Gottes Kindern um. Und gerade hier lenkt Obadja unseren Blick neu aus. Hier sagt uns Obadja, das Evangelium befreit uns zu einem anderen Blick auf Stolz. Nicht besser dran sein als andere, nicht mehr haben als andere, bedeutet Segen und wahre Größe, sondern dass wir im Licht von Gottes Heiligkeit, von Gottes Charakter, von Gottes Schönheit unsere eigene Sünde sehen. Wenn wir sehen, dass wir alle vor Gott ungefähr so klein sind mit Hut, dass niemand stolz sein kann vor Gott, dann sagen wir, es ist noch großartiger, dass wir alle Gottes Gnade brauchen. Und dann ist vielleicht auch, um dieses Sprichwort nochmal aufzugreifen, das, was wir stattdessen sagen, wer den Schaden des anderen hat, braucht sich um Gottes Segen. Wer den Schaden des anderen mitträgt, braucht sich um Gottes Segen nicht zu sorgen. Demut, das zeigt uns Obadja. Andere annehmen, den Schaden anderer auch mittragen, das bringt Segen mit sich, weil Gott bei denen ist, die demütig sind. Und mit einer stolzen Haltung dürfen wir eigentlich niemals auf Gottes Segen hoffen. Aber mit einer demütigen Haltung dürfen wir auf Gottes Gnade hoffen. Das zeigt uns Obadja deutlich. Und der Ort, an dem wir Demut lernen, ganz konkret, ist nicht dieses Land hier in Obadja. Der Ort, an dem wir Demut lernen, ist die Gemeinschaft in der Gemeinde. Hier leben Menschen als Gottes Volk und als Gottes Familie zusammen. Hier folgen wir Jesus nach. Und dabei müssen wir eines ganz dringend im Kopf behalten. Wir leben hier nicht in der Gemeinde, weil wir demütig und weil wir liebevoll sind, sondern damit wir es werden. Carsten hat vorhin gesagt, der größte Feind der Gemeinschaft ist der Stolz. Stolz will Gemeinschaft in der Gemeinde, will Liebe zueinander zerstören, Und das zeigt auch ein bisschen, das gibt es in der Gemeinde. Damit müssen wir leben. Das ist so. Weil niemand in die Gemeinde kommt, weil er perfekt ist, weil er sündlos ist. Die Gemeinde ist ein Krankenhaus für Sünder, wo Gott Sünder gesund macht, wo Gott Sünder demütig machen will, damit sie werden wie Jesus. Und das ist die Botschaft, die Gott durch Obadja auch schon damals an Edom gerichtet hat. Das ist die Botschaft, die wir immer wieder verinnerlichen müssen. Wenn wir Demut lernen, müssen wir uns vor allem und zuerst am Vorbild Jesu ausrichten. Und an Jesus und Edom sehen wir auch, dass es nur zwei ganz grundsätzliche Wege gibt, mit Stolz und Demut umzugehen. Edom wurde gedemütigt. Jesus Christus hat sich gedemütigt. Das ist der entscheidende Unterschied. Jeder Mensch wird irgendwann demütig. Edom musste es lernen. Jesus hat es freiwillig getan. Jesus hat nicht kommentiert oder zugeschaut, wenn andere gelitten haben. Wir haben, ich lese auch gerne nochmal zwei Verse aus Philipper 2 vor, die Verse 3 und 5. Paulus schreibt an die Gemeinde in Philippi: In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Jesus hat auf seine Vorrechte verzichtet. Jesus hatte Grund, stolz zu sein. Jesus konnte sagen, ich bin Gottes Sohn, mir geht's gut. Aber Jesus hat sich gedemütigt für andere. Jesus war nicht stolz. Jesus hat eine leidende Menschheit gesehen. Und Jesus gekommen, hat auf seine Vorrechte verzichtet, um sein Volk zu erlösen. Und Obadja schließt in Vers 21 mit dieser liebevollen Demut, ich würde sagen Jesu, uns gegenüber, den Stolzen, die das nicht verdienen. Obadja sagt, es werden Retter hinaufziehen auf den Berg Zion, um das Gebirge Esaus zu richten. Und die Königsherrschaft wird dem Herrn gehören. Ich glaube, wir können sehen, Obadja, ich habe es schon mal gesagt, er schaut vielleicht ein bisschen wie durch so eine trübe Scheibe. Und wir sehen das klarer. Es sind nicht viele Retter, die nach Zion gezogen sind, es ist einer. Es ist Jesus auf dem Berg von Golgatha. Und Jesus richtet und vernichtet Edom, unseren Stolz, nicht einfach, indem er einmal draufhaut und fertig. Jesus trägt unseren Stolz am Kreuz von Golgatha, damit wir demütig werden können, damit Gott uns von unserem Stolz befreit. Und deshalb müssen wir uns zum einen wirklich immer wieder dringend vor Augen halten. Stolz ist keine Selbsterziehungsprogramm, keine Selbstverbesserungstherapie oder von Stolz frei zu werden, sondern von Stolz frei zu werden, lernen wir am Vorbild Jesu. Und darüber hinaus sollte unser tiefster Wunsch sein, dass Gott uns dafür immer wieder die Augen öffnet, für unseren Stolz, anderen gegenüber und dann schlussendlich Gott gegenüber. Das Wunderbare ist ja, dass wir Gott nicht nur unseren Stolz bekennen dürfen, wenn wir stolz sind oder waren, sondern dass wir nicht so bleiben müssen. Dass wir bitten dürfen und sollen, dass Gott uns verändert. Und wir können uns selbst nicht dauerhaft von unserem Stolz selbst befreien. Das konnte auch Edom damals schon nicht. Und darum hat Gott diesen Retter geschickt, damit er Menschen von der Sünde befreit, von der Sünde des Stolzes. Ich glaube, hier sollten wir vielleicht auch sehen, das ist die letzte Anwendung, die wir hier tatsächlich mitnehmen wollen. Können andere bei dir sehen, dass du diesem Retter, der nach Zion gezogen ist, diesem Retter, der demütig war, dass du ihm nachfolgst. Das ist manchmal sehr abstrakt, wenn wir sagen, wir wollen Jesus nachfolgen. Aber auch dafür sind wir in der Gemeinde. Ich habe gesagt, auf der einen Seite ist hier niemand vollkommen demütig. Das heißt aber auch nicht, dass hier gar keiner in irgendeiner Weise demütig ist. Können andere, wenn sie über deine Schulter sehen, dir nachlaufen, sehen, da vorne läuft Jesus. Oder wenn andere sagen, ich möchte Jesus nachfolgen und ich sehe, du läufst ihm auch hinterher. An dir kann ich mich orientieren. Wenn ich weiß, dass ich mich an deinem Leben, an deinem Vorbild orientiere, komme ich zum Schluss bei Jesus an. Das ist es, was uns Obadja zeigt. Warum er uns sagt, wir sind nicht alleine. Wir leben in der Gemeinschaft der Gemeinde. Von Menschen, die gedemütigt wurden von Gott, denen Gott gezeigt hat, ihr wart stolz. Aber ihr müsst nicht so bleiben. Wir Menschen, unsere Herzen sind oft wie Schaulustige bei einem Verkehrsunfall. Wir glauben sehr schnell erklären zu können, warum andere Probleme haben, warum in ihrem Leben nicht alles glatt läuft. Und statt versuchen zu helfen, reagieren wir oft stolz, schauen zu und bewerten ihr Leid. Aber durch Obadja zeigt uns Gott, wie gefährlich die Konsequenzen unseres Stolzes sind, welchen Schaden unser Stolz anrichtet. Und zuletzt und vor allem zeigt er uns, wie wir in der Gemeinde gemeinsam von unserem Stolz durch Jesus demütig und frei werden können. Lasst uns aufstehen und noch einmal gemeinsam beten. Wir danken dir, dass wir mit einstimmen können in dieses Wort, dass du gesagt hast, die Königsherrschaft wird dir gehören und dass du, Jesus, ein gütiger und ein demütiger König bist, der zu stolzen Menschen wie uns gekommen ist. Wir danken dir dafür, dass wir unseren Stolz nicht für uns behalten müssen, dass wir nicht an ihm verzweifeln müssen, sondern dass wir ihn zum Kreuz von Golgatha bringen dürfen. Wir bitten dich um Vergebung, wo unser Stolz deinen Nachfolgern geschadet hat, wo wir anderen Schmerzen und Leid verursachen damit. Wir bitten dich vor allem, dass du uns veränderst, dass wir lernen an deinem Vorbild, hier in der Gemeinde miteinander demütig zu werden, auch gerade unter diesen derzeit so anstrengenden und ermüdenden Umständen. Hilf uns durch deinen Geist mit deinem Wort, dass wir demütig werden, um Salz und Licht für diese Erde zu sein. Amen.